Liebe Gemeinde, liebe Gäste hier in St. Michael, zuerst möchte ich mich bedanken für die Einladung, hier in dieser Fastenreihe mehr, weniger zu predigen. Ich bin eingeladen worden, über das Thema Unterscheidung der Geister zu sprechen. Unter der Unterscheidung der Geister, das ist ein sehr jesuitisch geprägter Begriff. Denn um die Unterscheidung der Geister geht es bei den großen vierwöchigen Exerzitien der Jesuiten, den geistlichen Übungen nach Ignatius von Loyola. Ich, die Protestantin, bin also eingeladen, über ein Kernelement der ignatianischen Spiritualität zu predigen. Zur Entlastung wurde mir gesagt, ich könne stattdessen über die Unterscheidung der Geister bei Paulus sprechen. Paulus ist für die Protestanten ja ein Heimspiel. Aber was soll ich sagen? Die Grundgedanken der Exerzitien sind so gut und so zeitgemäß, dass ich doch hier einsteigen möchte. Ich bitte um Verzeihung. Die geistlichen Übungen sind ein Weg der Selbsterforschung. In Begleitung eines Exerzitienleiters begibt man sich über 4 Wochen auf einen Weg der Meditation und der Selbstbesinnung. Man nimmt sich Zeit für Fragen, in denen man mehr Klarheit in sein Leben bringen möchte, oder für eine Entscheidung, die ansteht. Ziel dieser 4-wöchigen Übungen ist, so sagt es ein heutiger Exerzitienbegleiter, in immer größerer innerer Freiheit den Willen Gottes und die eigene Berufung erkennen. In immer größerer innerer Freiheit. Was für ein schöner Leitgedanke, gerade auch für Protestanten. Das Moderne an diesen Exerzitien ist, dass man den Willen Gottes nicht einfach aus Texten abliest oder von Autoritäten gesagt bekommt. Nach Ignatius spricht Gott zum Menschen durch dessen innere Regungen und Bewegungen, durch Gefühle wie Sehnsucht und Motivation, Ermutigung und Ängste, Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Und zunächst gilt es, all diese Gefühle erst einmal zuzulassen und zu spüren. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, welche dieser Regungen kommt von Gott und welche nicht und woran erkenne ich das? Der Prüfstein dafür ist erstaunlich einfach. Wenn ich diesem oder jenem Impuls folge, wie wird es mir dann auf lange Sicht ergehen? Werde ich dann eher Trost oder Misstrost empfinden? Und das heißt tiefen inneren Frieden, Einklang mit mir selbst, Gott und der Welt? Oder werde ich mich eher unzufrieden fühlen, missmutig, isoliert und auf mich selbst zurückgeworfen? Das ist am Ende die Unterscheidung der Geister nach Ignatius. Und ich finde sie erstaunlich weit und zugleich klar formuliert. Und sie lässt uns selbst die Entscheidung. Jemand, der in dieser Unterscheidung der Geister in großer Konsequenz gefolgt ist, wie ich finde, war der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. In großer innerer Freiheit hat er seit mehreren Jahren die russische Politik und ihre Korruption kritisiert. 2017 wurde er nicht als Kandidat zu den Präsidentschaftswahlen zugelassen und am 20. August 2020 wurde er durch einen Giftanschlag des russischen Inlandsgeheimdienstes fast umgebracht. Auf Druck seiner Frau und mit einem Spezialflugzeug wurde er nach Berlin ausgeflogen. In Deutschland hat er sich erholt dort recherchiert und einen Dokumentarfilm zu dem Giftanschlag gedreht und ist dann doch am 17. Januar 2021 nach Moskau zurückgekehrt. Er wusste, dass er bei seiner Ankunft am Flughafen verhaftet werden könnte, und so war es auch. Aber er wollte eines nicht, der Angst unterliegen. Nach seiner Verhaftung hat er keinen einzigen Tag mehr in äußerer Freiheit verbracht. Prozess folgte auf Prozess und die Strafmaßnahmen wurden immer schlimmer. Immer härtere Orte, immer mehr Isolationshaft, immer weniger und ungenießbareres Essen und immer mehr Kälte. Mit größerer Erschütterung haben wir die Nachricht von seinem Tod in einem sibirischen Straflager am 16. Februar wahrgenommen. Alles in diesem Lager war auf seine Vernichtung angelegt. Ehemalige Häftlinge dort sagen, das Straflager baue auf einem System auf, das darauf ausgelegt war, den Geist zu brechen, indem es das Überleben vom bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Willen der Werte abhängig macht. Wir wissen durch viele Videos und Reden, auch Dokumentarfilme, welcher Geist in Alexei Nawalny war. Zwei seiner Grundaussagen waren: Habt keine Angst und Russland wird frei sein. Eine seiner Reden aber hat viele überrascht. Jeder Angeklagte hat in einem Prozess vor einem russischen Gericht das Recht auf ein Schlusswort. Am 20. Februar 2021 fanden in Moskau zwei Prozesse gleichzeitig gegen Nawalny statt. Und aus einer der beiden Schlussreden an diesem Tag möchte ich Ihnen etwas vorlesen. Und ich zitiere eine längere Passage, weil der Originalton so wichtig ist. Er wechselt zwischen Ernst und Ironie, das werden Sie merken. Und er zeigt etwas von Nawalnys Humor, der zu seiner Unerschrockenheit beitrug. Und er zeigt etwas von seinem Glauben und von seiner inneren Freiheit in dieser äußeren Unfreiheit. Ich zitiere: Ich soll also mein Schlusswort sprechen. Spreche ich also mein Schlusswort? Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, Euer Ehren. Soll ich mit Ihnen vielleicht über Gott und Erlösung reden? Den Pathoshebel auf Maximum stellen? Die Sache ist nämlich die: Ich bin ein gläubiger Mensch. Bei der Antikorruptionsstiftung und in meinem Umfeld werde ich damit eher aufgezogen. Die Leute sind da meist Atheisten und ich war auch mal einer, sogar ein ziemlich militanter. Aber jetzt bin ich einfach ein gläubiger Mensch und das hilft mir sehr bei dem, was ich tue. Es macht alles viel, viel einfacher. Ich grüble weniger, habe weniger Dilemmas in meinem Leben, denn es gibt da so ein Buch, das mehr oder weniger genau beschreibt, was man in welcher Situation zu tun hat. Es ist natürlich nicht immer einfach, sich daran zu halten, aber ich versuche es im Großen und Ganzen. Und deshalb fällt es mir wohl leichter als vielen anderen, in Russland Politik zu machen. Kürzlich hat mir jemand geschrieben: Du Nawalny, warum sagen dir eigentlich ständig alle, halt durch, gib nicht auf, du musst es überstehen, beiß die Zähne zusammen. Aber was hast du denn eigentlich zu überstehen? Du hast doch in einem Interview gesagt, du glaubst an Gott. Und es steht ja geschrieben: Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dann geht es dir doch bestens. Und ich dachte mir, da versteht mich ja einer richtig gut. Nicht, dass es mir gerade bestens ginge, aber dieses Gebot, habe ich immer als Handlungsanweisung verstanden. Es macht mir zwar keinen Spaß, hier zu sein, aber ich bedauere auch keinesfalls meine Rückkehr und das, was ich gerade tue. Denn ich habe alles richtig gemacht. Ich fühle sogar etwas wie Genugtuung, weil ich in einer schwierigen Zeit getan habe, was in der Anweisung steht. Ich habe das Gebot nicht verraten. Und er endet seine Rede mit den Worten: Ich will, dass noch viele Dinge in diesem Land passieren. Wir müssen nicht nur dagegen kämpfen, dass Russland frei ist, sondern auch dagegen, dass es insgesamt und überhaupt unglücklich ist. Wir haben alles und trotzdem sind wir ein unglückliches Land. Wir stecken in einem Unglückskreis und können nicht ausbrechen. Aber natürlich wollen wir das. Und deshalb würde ich den Slogan gerne ändern. Russland soll nicht nur frei sein, sondern auch glücklich. Russland wird glücklich sein. Ende der Durchsage. Alexei Nawalny hätte in Freiheit in Deutschland bleiben können. Ob er hier sicher gewesen wäre, ist eine andere Frage. Er nicht. Aber er wollte zeigen, dass er der Angst nicht unterliegt. Und all die Menschen, die am 1. März trotz Verbots zu seiner Beerdigung in Moskau gekommen sind, sind seinem Beispiel gefolgt und haben die Schulter an ihrer Seite gespürt. Das Bekenntnis Alexei Nawalnys vor Gericht, sein Mut und seine innere Freiheit und die Kraft seines Glaubens haben mich tief beeindruckt damals, als ich die Rede das erste Mal gelesen habe, und sie tun es bis heute. Ganz bestimmt hat es andere Momente in seinem Leben gegeben, aber in diesem Moment war er im Einklang mit sich selbst, mit Gott und der Welt. Wir, die wir hier sind, haben das Glück, dass wir in einem anderen Land leben und in einer anderen Gesellschaft. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben die Freiheit, uns zu versammeln, Pressefreiheit und Religionsfreiheit. Wir müssen in unserer Demokratie keine Angst haben. Aber es gibt Anlass, um sie Angst zu haben. Wir tragen Verantwortung für sie und auch wir müssen lernen, die Geister zu unterscheiden. In unserem Land hat sich eine komische Stimmung breit gemacht. Unter dem Vorwand, für ihre Freiheit einzutreten, treten viele auf, die behaupten, in unserem Land nicht frei sprechen zu können, einer Verbots- und Cancel-Kultur zu unterliegen. Sie tun das mit vielen Worten, im Netz und auf den Straßen, und sie tun es inzwischen auch mit Gewalt, mit verbaler Gewalt und physischer Gewalt. Politik- und Gesellschaftswissenschaftler sprechen im Blick auf diese Stimmung von gekränkter Freiheit, von enthemmter Wut, von roher Bürgerlichkeit oder von einem libertären Autoritarismus, der sich freiheitlich gibt, in Wahrheit aber autoritär ist, weil er die eigene Meinung absolut setzt. Der Slogan der DDR-Friedensbewegung, wir sind das Volk, ist längst gekapert von einem rechten völkischen Denken. Und unter dem Deckmantel der Freiheitsforderung verbirgt sich die Verachtung der liberalen Demokratie und die Feindseligkeit, die alle, die nicht dieses Volk sind. Wo diese Stimmung herkommt, darüber wird viel geforscht und diskutiert. Die Wende in der DDR mit der Entwertung östlicher Lebensläufe, die entsicherten Jahrzehnte des Neoliberalismus seit den 90er Jahren, Globalisierung und Migration, all dies trägt bei. Angefeuert wurde die Stimmung durch all die Krisen, die wir aktuell durchlaufen. Begonnen hat es mit der Corona-Krise, dem Lockdown, der Impfverpflichtung. Hier sind die Querdenker groß geworden, die gegen die staatlichen Gesundheitsmaßnahmen rebellierten. Parallel wurde die Klimakrise immer spürbarer und die Frage, wie sehr wir unseren Lebensstil ändern müssen. Und der Krieg Russlands gegen die Ukraine schließlich hat unsere Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, ins Wanken gebracht. Die Friedensdividende ist aufgebraucht und wir müssen mehr Geld, als wir wollen, in Rüstung stecken, Geld, das uns an anderer Stelle fehlt. Wir nach 1945 Geborenen und Aufgewachsenen, in Frieden- und Wohlstandszeiten Aufgewachsenen, haben uns eine solche Wende, glaube ich, nicht mehr vorstellen können. Wir sind nicht mehr gut trainiert in Einschränkungen und Rücksichtsnahme und Gemeinwohldenken. Und Regierungen machen Fehler. Auch die Corona-Maßnahmen werden aktuell noch einmal untersucht werden. Doch die Wut, Hass und Gewaltwelle, die sich in unserem Land breit macht, wird in den Worten des Ignatius immer mehr Misstrost über das ganze Land bringen. Und wir sind gefordert, die Geister zu unterscheiden. Was sind wirkliche Probleme, die wir lösen müssen? Und was ist Polemik, die an Lösungen nicht interessiert ist, sondern an der Zersetzung unserer liberalen Demokratie, unseres bestehenden Staats- und Gesellschaftssystems? Das ist unsere Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger und auch heute Abend in dieser Kirche als christliche Gemeinde. Ich bin zutiefst überzeugt, dass unser Glaube große Ressourcen hat für unsere Zeit. Dass er uns helfen kann, nicht der Angst und dem Chaos zu unterliegen, sondern einen anderen Geist in unserer Gesellschaft stark zu machen. Nun führt mich die Unterscheidung der Geister am Ende doch zu Paulus. In einem Brief an einen jungen Mitarbeiter schreibt er: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diese Unterscheidung der Geister, die ich eben gelesen habe, möchte ich Ihnen für heute vorschlagen. Verzagtheit hieße Dinge gar nicht erst in Angriff zu nehmen, weil sie schwierig sind und sie sind schwierig. In die Abwehr zu gehen und sich an alte Zeiten zu klammern. Statt aufzubrechen in der Zuversicht, dass unsere Kraft wachsen wird mit den Aufgaben. Diese Zuversicht ist aber der Geist des Glaubens, der uns im Alten und Neuen Testament überliefert ist. Angefangen bei Abraham, der aufbrechen soll aus seinem Vaterland und seiner Heimat in ein Land, das er noch nicht kennt vorher und das Gott ihm erst unterwegs zeigen wird. Und weitergeführt bei Mose, der Israel aus ägyptischer Gefangenschaft herausgeführt hat, aber es nicht direkt ins gelobte Land bringen kann, sondern erst einmal 40 Jahre in die Wüste, sodass sich das murrende Volk nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurückwünscht. Alle unsere Glaubenstraditionen leben davon, dass Menschen herausgefordert sind, ihre Zuversicht in das Unverfügbare zu setzen und auf den Weg, der im Gehen entsteht. Vom Geist der Verzagtheit unterscheidet Paulus den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in diesem Dreiklang. Im griechischen Text steht für das Wort Kraft das Wort Dynamis. Es ist also ein Geist in Bewegung und ein Geist der Zukunftsoffenheit, ein Geist, der mitgeht, und eine Kraft, die uns zuwächst, wenn wir handeln. Zugleich ist es ein Geist der Liebe. Und das heißt ein Geist der Verbundenheit und des Mitfühlens und der Solidarität. Liebe ist Sympathie mit den Mitmenschen, auch mit den Anstrengenden. Der Wille, sich in sie hineinzuversetzen und mit ihnen zu fühlen, mit ihrer Angst, ihrer Isolation, ihrer Wut und zu verstehen, wie sie so geworden sind. Christen können niemanden aufgeben, weil Gott niemanden aufgibt. Sie treten heraus aus ihrer Komfortzone und kommen mit allen ins Gespräch. Sie treten aber allem Hass, aller Hetze und aller Menschenverachtung entgegen. Das dritte Kennzeichen des Geistes, der von Gott kommt, ist die Besonnenheit. Sie meint, dass wir nicht bedingungslos durchziehen, was wir uns vorgenommen haben, dass wir nicht eifern, nicht fanatisch werden, sondern immer auch uns selbst in Frage stellen, dass wir mit Bedacht handeln und die Argumente prüfen. Das griechische Wort, das hier für Besonnenheit steht, heißt Sophrosyne. Und das heißt zugleich Verstand und Seelenruhe. Und das finde ich eine tolle Kombination, Verstand und Seelenruhe. Das klingt fast wie der Trost, der für Ignatius das Ziel der geistlichen Übungen ist. Lassen Sie mich noch eines sagen zum Schluss. Die Kirchen haben keinen guten Ruf zurzeit. Wir haben viel Glaubwürdigkeit verspielt. Und doch bin ich sicher, glaubende Menschen und Gemeinden können und müssen einen wirklichen Beitrag leisten für die großen Aufgaben des gesellschaftlichen Wandels, die vor uns liegen. So wie Alexei Nawalny in seiner Schlussrede vor Gericht sagte: Ich bin ein gläubiger Mensch und das hilft mir sehr bei dem, was ich tue. Möge uns der Glaube helfen, als Kraft, als Liebe und als Besonnenheit in der Unterscheidung der Geister und in immer größer werdender innerer Freiheit. Nichts hat unsere Zeit mehr nötig als dieses. Und darum der Friede Gottes, der höher ist als alle Gewalt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.